Meine Sommerobsession. Die Jack Reacher-Serie von The Child.
Hear that lonesome whippoorwill. He sounds too blue to fly. The midnight train is whining low. I'm so lonesome I could cry. I've never seen a night so long when time goes crawling by. The moon just went behind the clouds to hide its face and cry.
Die Verhältnisse sind schlecht. Im Sommer ist wenigstens das Wetter gut und die plötzliche Leichtigkeit des Lebens, auch wenn sie nur der Sonne und der Liebe geschuldet ist, verlangt nach leichter Ablenkung und Abwechslung, bevor man sich mit den bitteren Verhältnissen stellt und um ihre Veränderung ringt. Meine passende Lektüre, die keine, zumindest großen, Anforderungen an Denken und Analyse stellte, bildeten in den vergangenen 2 Monaten die 14 bisher veröffentlichten Bände über den Ex-Army-Man Jack Reacher. Autor ist der Brite Jim Quent, der die Thriller unter dem Pseudonym Lee Child veröffentlichte. Lee Child arbeitete lange fürs Fernsehen und das merkt man allen Teilen der Serie an. Der Plot jeder der 14 Stories wird sorgfältig aufgebaut, dann werden überraschende Wendungen eingebaut, Explosionen fehlen nie, genauso wenig wie Psychoterror, Zweikämpfe und jeweils genau eine Affäre, die während des meist spannenden Films oft auch als Liebe aufgebaut wird, aber nie dauerhaft werden kann, ist doch der Protagonist Jack Reacher der Prototyp des einsamen Wolfs. Der Protagonist der Serie Jack Reacher wurde 1960 in Berlin geboren und wuchs auf Militärbasen auf der ganzen Welt auf, besuchte später die Militärakademie West Point und wurde danach ein Militärpolizist, der in einer fiktiven Sondereinheit Kriminalfälle in der US Army untersucht, und zwar besonders die, in die Angehörige der United States Army Special Forces involviert waren. Ihm werden zahlreiche Auszeichnungen zugeschrieben, darunter der Gewinn eines Scharfschützenwettbewerbs, den außer ihm nur Marines gewannen. Nachdem er die Armee verlassen hat, wandert er durch die Vereinigten Staaten. Seine Motivation? In Übersee aufgewachsen, ist ihm seine Heimat unbekannt. Normalerweise nimmt er den Bus, um keine Spuren zu hinterlassen. Persönliches Eigentum lehnt er ab, um nicht Gefangene von Besitz und den Anforderungen zu werden, die zum Beispiel der Besitz eines Hauses mit sich bringt. Und so kauft er jeden dritten Tag neue Klamotten und trägt lediglich eine Reisezahnbürste und einen abgelaufenen Pass mit sich herum. Einen Führerschein hat er nie erworben. Stoischen Gemütes spricht er fast nie und bleibt fast immer ruhig, außer wenn er seine heldischen Nahkampffähigkeiten einsetzen muss. Allerdings verabscheut er den Kampf mit Messern. Der Kampf gegen mehrere Gegner ist nie ein Problem. Er trinkt seinen Kaffee schwarz und ist von Mathematik und Bluesmusik fasziniert und er weiß immer, wie spät es ist, ohne jemals eine Uhr zu konsultieren. Körperliche Gewalt wird in epischen Ausmaßen ausgeübt, die Opfer sind abscheulichste Charaktere. Natürlich kann ein Mensch mit diesen Zuschreibungen nur riesige Körpermaße haben und so lernen wir immer wieder neu, dass er 1,96 Meter groß ist und 115 Kilogramm wiegt. Für einen ordentlichen Thriller ist ein solcher Superman natürlich keine schlechte Zutat, aber über die Dauer von 14 Werken wirken diese Punkte, die ausführlich in jedem Einzelnen neu erläutert werden, leicht penetrant. Wie es eine erfolgreiche Thriller-Reihe verlangt, lassen sich die Bücher unabhängig voneinander lesen. Persönlichkeitsentwicklungen oder Enthüllungen sind marginal. Jack Reacher ist eine typische Gary Sue-Figur. Ursprünglich wurde der Begriff der Mary Sue für weibliche, überidealisierte Figuren eingeführt, die mit überirdischen Fähigkeiten ausgestattet sind und stets das Richtige tun. Problem dieser Figuren ist, dass sie aufgrund dieser Idealisierungen entgegen den Intentionen des oder der Autorin auf Leser unsympathisch wirken. In feministischen Kritiken an dieser Kategorisierung wurde ausgeführt, dass Frauen schnell diese Zuschreibungen erfahren, wenn sie Handlungen vornehmen, die alltäglichen Erwartungen nicht entsprechen. Ich vermute, dass Lee Child einen der zahlreichen Litmus-Tests für Jack Reacher gemacht hat, um ihn nicht so schnell als Gary Sue zu entlarven. Den Bechdel-Test, mit dem untersucht wird, inwieweit und auf welche Art Frauen repräsentiert werden, verfehlt Lee Child in mindestens 13 der 14 Bücher grandios. Die Kriterien des Bechdel-Tests sind denkbar einfach. Nur zwei Fragen müssen mit Ja beantwortet werden. Unterhalten sich zwei Frauen und wenn ja, nicht nur über Männer? Ich meine mich zu erinnern, dass in einem der Thriller zwei Frauen als Geiseln genommen werden und sich deshalb auch über ihre Flucht unterhalten. Das war's dann. Allerdings kommt pro Folge mindestens eine Frau vor, der Jack Reacher entweder hilft oder die ihn bei der Lösung eines Falls unterstützt, in die er immer ohne seinen Wunsch gerät. Die Frauen sind immer entweder groß und schlank, aber nicht zu dünn, oder klein und zierlich. Immerhin dürfen sie manchmal auch mit kurzer Schnitt attraktiv sein. Um die Idealisierung noch mehr ins Lächerliche zu treiben, beschwert sich auch nie eine der Frauen, dass Jack Reacher sie nach der Auflösung des jeweiligen Actionplots verlässt. Höchstens, dass eine vorsichtig nach einem Wiedersehen fragt. Ein einsamer Wolf ist ein einsamer Wolf. Warum ich also den Sommer mit den 14 Thrillern der Jack Reacher-Serie verbrachte? Die Plots sind spannend aufgebaut und Lee Child hat sich für die meisten der Geschichten wirklich überraschende Entwicklungen einfallen lassen, die seine literarischen Persönlichkeiten vermissen lassen und entwickeln damit einen starken Sog, der die Lektüre zur Entspannung rechtfertigt. 4 der 14 Bände sind aus Jack Reachers Perspektive erzählt und gehören damit zu den Schwächeren, da bei den übrigen die Spannung größer ist, weil man auch einige Dinge weiß, die Jack Reacher noch herausfinden muss. Empfohlen werden folgende Bände aus der Reihe: Die Trying, Tripwire, Persuader, The Hard Way, Bad Luck and Trouble. Einer der schwächeren Bände, nämlich One Shot, wird zurzeit im Auftrag von Paramount Pictures als Drehbuch umgearbeitet.
When leaves began to die, like me, he's lost the will to live. I'm so lonesome I could cry. Silence of a falling star lights up a purple sky, and as I wonder where you are, I'm so lonesome I could cry.
The man was called Calvin Franz, and the helicopter was a Bell 222. Franz had two broken legs, so he had to be loaded on board, strapped to a stretcher. Not a difficult maneuver. The Bell was a roomy aircraft, twin-engined, designed for corporate travel and police departments, with space for 7 passengers. The rear doors were as big as a panel van's, and they opened wide. The middle row of seats had been removed. There was plenty of room for Franz on the floor. The helicopter was idling. 2 men were carrying the stretcher. They ducked low under the rotor wash and hurried, 1 backward, 1 forward. When they reached the open door, the guy who had been walking backward got 1 handle up on the sill and ducked away. The other guy stepped forward and shoved hard and slid the stretcher all the way inside. Franz was awake and hurting. He cried out and jerked around a little, but not much, because the straps across his chest and thighs were buckled tight. The 2 men climbed in after him and got in their seats behind the missing row and slammed the doors. Then they waited. The pilot waited. A 3rd man came out a gray door and walked across the concrete. He bent low under the rotor and held a hand flat on his chest to stop his necktie whipping in the wind. The gesture made him look like a guilty man proclaiming his innocence. He tracked around the Bell's long nose and got in the forward seat, next to the pilot. "Go," he said, and then he bent his head to concentrate on his harness buckle. The pilot goosed the turbines, and the lazy whop, whop of the idling blade slid up the scale to an urgent centripetal whip, 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 and then disappeared behind the treble blast of the exhaust. The bell lifted straight off the ground, drifted left a little, rotated slightly, and then retracted its wheels and climbed 1,000 feet. Then it dipped its nose and hammered east of north, high and fast, heading for darkness. The bell was rated for a 161-mile-per-hour cruise, so 20 more minutes took it almost 54 miles, beyond the mountains, well out over the empty desert. The pilot flared the nose and slowed a little. The man in the forward seat pressed his forehead against the window and stared down into the darkness. "Where are we?" he asked. The pilot said, "Where we were the last time." "What's below us now?"
"Sand."
"So let's do it." The pilot slowed more and turned and came to a stationary hover, 3,000 feet above the desert floor. The man in the forward seat twisted around again and signaled to the two guys way in back. Both unlocked their safety harnesses. One crouched forward, avoiding Franz's feet, and held his loose harness tight in one hand and unlatched the door with the other. The pilot was half-turned in his own seat, watching, and he tilted the bell a little so the door fell all the way open under its own weight. Then he brought the craft level again and put it into a slow, clockwise rotation, so that motion and air pressure held the door wide. The second guy from the rear crouched near Franz's head and jacked the stretcher upward to a 45-degree slope. The first guy jammed his shoe against the free end of the stretcher rail to stop the whole thing sliding across the floor. The second guy jerked like a weightlifter and brought the stretcher almost vertical. Franz sagged down against the straps. He was a big guy, and heavy, and determined. His legs were useless, but his upper body was powerful and straining hard. His head was snapping from side to side. The first guy took out a gravity knife and popped the blade, used it to saw through the strap around Franz's thighs. Then he paused a beat and sliced the strap around Franz's chest. One quick motion. At the exact same time, the second guy jerked the stretcher fully upright. Franz took an involuntary step forward, onto his broken right leg. He screamed once, briefly, and then took a second instinctive step onto his broken left leg. His arms flailed, and he collapsed forward, and his upper body momentum levered him over the locked pivot of his immobile hips and took him straight out through the open door, into the noisy darkness, into the gale force rotor wash, into the night.
Just don't like this kind of living. I'm tired of doing all the giving. Well, I give my all and set and yearn and get no loving in return. And I just don't like this kind of living. Why do we stay together? We always fuss and fight. You ain't never known to be wrong, and I ain't never been right. Tell me where you think we're going, 'cause I ain't got no way of knowing. When things go wrong, you go your way. You leave me here to pay and pay, and I just don't like this kind of living. I just don't like the things you're doing. Your evil heart will be your ruin. When things start running smooth and free, you haul right off and you pick on me. And I just don't like this kind of living. They say the road of love is long, it's rocky and it's rough. But if this road don't start to get smooth, I've traveled it long enough. Why don't you act a little older and get that chip off of your shoulder?
Well, I've told you once, now I'll tell you twice. You better start to treat me nice, 'cause I just don't like this kind of living.